This is Wall Street.
This is an opportunity for each citizen to buy a share in America.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside Wall Street, die heute mal nicht aus New York, sondern zur Abwechslung aus dem schönen Hamburg kommt. Genau hier mache ich nämlich gerade Urlaub mit meiner Familie und wie der Zufall so will, passt meine Ortswahl thematisch auch ziemlich gut zur heutigen Folge. Wir werden nämlich über Automatisierung sprechen und wo kann man die besser beobachten als an so riesigen Drehkreuzen wie dem Hamburger Hafen. Um genau den soll es heute aber nicht gehen, sondern wir reisen knapp 9000 Kilometer über den Atlantik Richtung Westküste der USA, wo man den Kampf zwischen Mensch und Maschine gerade in seiner Extremform beobachten kann. Was genau da passiert, warum bei McDonald's in Japan deshalb die Pommes ausgehen könnten und wie Automatisierung eigentlich bei uns in Deutschland aussieht, das besprechen wir heute in dieser neuen Folge von Inside Wall Street.
Manufacturers are embracing robots, the perfect pandemic worker. Orders for automated machines are up 30% at manufacturers like Eastman Machine Company.
The demand is basically exploding, so you just need somebody to understand how to set the machine and push the button and run it.
Es ist eines der großen Schlagwörter des 21. Jahrhunderts. Automatisierung heißt es immer dann, wenn Unternehmen ihre Arbeit zunehmend auf Maschinen umstellen. Ein Bestreben, das es schon seit 3 Jahrhunderten gibt, als die ersten Baumwollfabriken in England auf die Antriebskraft von Wassermühlen setzten. So richtig in Fahrt gekommen ist die Automatisierung allerdings erst im letzten Jahrzehnt. Vor allem aber dank der Corona-Krise, die nicht nur den Arbeitsmarkt auf eine harte Probe gestellt hat, sondern auch dafür gesorgt hat, dass Unternehmen ihre Lieferketten und Prozesse überdenken mussten. Viele Firmenchefs setzen seither große Hoffnungen in die Roboter und Maschinen. Die Betriebsabläufe, so heißt es, sollen dadurch effizienter werden und Unternehmen so nicht nur viel Zeit, sondern vor allem viel Geld einsparen. Die vermeintliche Wunderwaffe aber hat so ihre Grenzen und Probleme. Und wie genau die aussehen, das kann man wunderbar in den Häfen von Kalifornien beobachten. Genau die wurden zwar in den letzten Jahren zunehmend automatisiert und stecken trotzdem aktuell massiv im Chaos. Dazu muss man wissen, dass dort fast die Hälfte aller US-Importe ankommen und abgewickelt werden. Wenn es hier also zu Störungen im Betriebsablauf kommt, und die gibt es trotz Automatisierung verdächtig häufig, wird nicht nur die Wirtschaft in den USA ausgebremst, sondern gleich der gesamte Welthandel. Wie so oft können wir natürlich nicht auf alle Aspekte eingehen, aber wir versuchen zumindest eine Antwort auf die wichtigsten Fragen zu liefern. Dabei helfen wird mir heute unsere USA-Expertin Heike Buchter, die die vollmundigen Versprechungen des Silicon Valley kritisch unter die Lupe nimmt. Im Deep Dive reisen wir heute an die amerikanische Westküste, vor allem nach LA, wo der Kampf zwischen Mitarbeitern und Maschine gerade richtig eskaliert. Und zum Schluss wird uns der Unternehmer Dirk Jandura erklären, wie genau Automatisierung eigentlich in Deutschland aussieht. Bevor wir aber auf all das eingehen, steht jetzt wie immer mein Kollege und Börsenexperte Jens Korte parat. Jens, wir haben ja in den vergangenen Monaten immer mal wieder über das Thema Rezession, also über die Wirtschaftskrise in den USA gesprochen. Und da scheint sich jetzt eine neue Entwicklung abzuzeichnen oder zumindest ein neuer Begriff für das Ganze, richtig?
Ja, Sabrina, und da sind die Amerikaner ja immer gut, den Kindern neuen Namen zu geben, auch sehr einprägsame Namen. Und die große Diskussion an der Wall Street ist jetzt, haben wir eine Recession oder haben wir eine Wipe-Session? Also damit ist gemeint, ist es einfach eigentlich so, dass die Wirtschaft insgesamt gar nicht so schlecht in Fahrt ist, aber vom Gefühl her die Amerikaner eben der Meinung sind, doch, wir befinden uns in einer Rezession. Also das ist letztendlich momentan so die große Debatte, ob einfach das Gefühl der amerikanischen Bürger schlechter ist, als es die Realität tatsächlich rechtfertigt.
Und da könnte man ja eigentlich meinen, das Bauchgefühl liegt ja irgendwie immer richtig. Aber was sagen uns denn jetzt die Fakten und Daten? Stecken wir schon in einer Rezession oder vielleicht doch noch nicht?
Ja klar, Sabrina, und ich, das hatten wir, glaube ich, an dieser Stelle auch schon mal debattiert. Ist es nicht teilweise so, dass dann sozusagen ein schlechtes Gefühl zu einer self-fulfilling prophecy werden kann, also zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung sozusagen? Also wenn das Gefühl der Amerikaner schlecht ist, kann das den Druck auf die Wirtschaft verstärken. Aber wenn ich mir mal die aktuelle Lage angucke, es ist schon so, bei einem so starken Arbeitsmarkt, wie wir den momentan erleben, von einer Rezession zu reden, das ist eigentlich dann doch eben etwas überzogen. Wir haben mehr oder weniger immer noch die geringste Arbeitslosenquote seit Ende der 60er Jahre. Es werden immer noch neue Jobs kreiert. Es gibt Teile der Wirtschaft, wie zum Beispiel der Immobilienmarkt. Da kann man schon von einer rezessiven Phase reden. Wenn man sich mal das Einkaufsverhalten der Amerikaner anguckt, sie geben immer noch Geld aus. Also auch davon einer Rezession zu reden, wäre wahrscheinlich überzogen. Allerdings überlegen sie sich sehr wohl, wofür sie Geld ausgeben. Also sie geben nämlich nur Geld aus für das Notwendigste. Aber eben, also wenn man sich diese nackten Wirtschaftsdaten mal anguckt, manches ist gut, manches ist weniger gut, aber das würde zumindest für den Moment noch nicht darauf hindeuten, dass die USA hier kurz vor einer Rezession stehen.
Also quasi Vollbeschäftigung und der Konsum läuft immer noch auf Hochtouren, zumindest in Teilen. Was ist denn deine persönliche Meinung dazu? Du lebst ja auch in Brooklyn, du gibst jeden Tag Geld aus für verschiedenste Dinge. Was ist dein Eindruck von der Wirtschaft aktuell?
Ja, also ich meine, ich denke schon, dass es sehr gespalten ist. Also es gibt natürlich Leute, die wirtschaftliche Probleme da haben, die stärker spüren als andere. Also ich würde grundsätzlich sagen, nein, wir haben noch keine Rezession. Also ich war auch gerade unterwegs, habe einen kleinen Roadtrip gemacht von Salt Lake City Richtung Los Angeles. Und wenn man sich da umguckt, die Leute reisen wie wild. Las Vegas war vollgepackt. Es ist teilweise schwer, Mietwagen zu finden. Also die Amerikaner geben schon verhältnismäßig viel Geld aus. Und das liegt nicht nur an New York. Läuft alles rund? Nein. Geht es nicht jedem gut? Nein. Aber in der Tendenz würde ich für den Moment sagen, dass die amerikanische Wirtschaft eigentlich doch relativ solide unterwegs ist. Vor allem, wenn man das zum Beispiel auch mit China oder Europa vergleicht.
Also noch keine zumindest ganz großen Dämpfer. Aber schauen wir doch nochmal schnell rüber auf die Wall Street. All das hat ja immer Auswirkungen auf die Märkte. Wie glaubst du, wird sich dieser Rezessionsgedanke, diese Sorgen auch der Anleger in den kommenden Wochen noch auf die Märkte auswirken? Und vor allen Dingen, was sehen wir denn aktuell an der Wall Street? Was beschäftigt uns?
Ja gut, also was ich halt schon sehr ungewöhnlich finde, also abgesehen jetzt mal von der guten letzten Woche, wo es dann doch etwas stärker mal auch mit den Kursen nach unten ging, sowas kann natürlich auch immer mal kommen, aber eigentlich ist der Sommer keine gute Zeit für Aktienmärkte und insgesamt ist der Sommer überdurchschnittlich gut gelaufen. Ich rechne allerdings schon mit einigen Turbulenzen im Herbst. Ich glaube, China hat Probleme, Europa wird alleine energietechnisch große Probleme bekommen und das wird schlussletztendlich auch nicht an den USA spurlos vorbeigehen. Ich glaube, das ist die ganz, ganz spannende Frage für die nächsten Monate. Denken wir mal an die letzte große Krise zurück, Finanzkrise 2008. Damals war es China, die in die Bresche gesprungen sind und quasi die Weltwirtschaft vor einer Depression bewahrt haben. Und jetzt müssten diese Rolle quasi die Vereinigten Staaten übernehmen, gerade wenn ich jetzt auch an den Herbst und Winter denke. Und da bin ich mal gespannt, ob das Ganze funktioniert. Aber das wird, könnte ich mir vorstellen, ein relativ heißer Ritt werden, der hier in den nächsten Monaten vor uns liegt. Und auch wenn ich mir diesen extrem starken Dollar momentan angucke, das wird sich für die Unternehmen tendenziell, also für die amerikanischen Unternehmen tendenziell als Problem erweisen. Wenn die Multinationalen ihre Gewinne zurückholen, bei dem starken Dollar wird das auf den Gewinn drücken. Und das könnte sich dann entsprechend bei der nächsten Berichtssaison auswirken. Also es ist eine sehr, sehr spannende Phase, in der wir uns heute befinden.
Also ein vergleichsweise starker Sommer für die Aktienmärkte. Und dann, ja, vielleicht folgt die Abkühlung im Herbst. Wir werden es sehen. Vor allen Dingen werden wir aber jetzt erstmal auf das Thema Automatisierung schauen, denn das ist ja unser Thema hier heute im Deep Dive. Und da hast du, Jens, ja auch mit einem sehr, sehr spannenden Experten aus Berlin gesprochen. Ein Unternehmer, der die Automatisierung oder Roboter und Maschinen schon seit 2015 in seinem Unternehmen implementiert und eingeführt hat. Und da, Jens, übergebe ich direkt jetzt mal das Mikrofon an dich.
Ja, ich muss sagen, das freut mich an dieser Stelle schon, dass ich mit Dirk Jandura reden kann und darf. Also für mich ist er nicht Dirk Jandura, sondern nur Dirk. Wir kennen uns schon von Schulzeiten. Dirk, toll, dass du dabei bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch hier zu sein. Es ist besondere Freude, mit dir mal so einen Podcast aufzunehmen, lieber Jens.
Ja, früher haben wir uns eher über Fußball oder Apfelwein oder sowas unterhalten, aber jetzt geht es hier doch ums harte Business. Sag mir doch nochmal ganz kurz, was genau machst du eigentlich gerade?
Ja, inzwischen bin ich in Berlin und bin dort Geschäftsführer der Oskar Böttcher GmbH und Co. KG, auch bekannt als Obeta. Das ist ein Elektrogroßhandel, wir handeln mit Elektroinstallationsmaterial und wir sind bundesweit tätig mit 65 Filialen.
Ja, eben, wir reden ja in dieser Folge von Inside Wall Street vor allem auch stark über das Thema Automatisierung. Die New York Times hat sogar neulich über euch berichtet und ihr seid ja stark auch gerade in dem Bereich Robotertechnik, Automatisierung eingestiegen. Was macht ihr dann in dem Bereich genau?
Ja, also die Großhandelsaktivitäten setzen natürlich immer sehr, sehr umfangreiche Logistik auch voraus. Wir liefern unsere Kunden im Regelfall über Nacht auf die Baustelle oder in deren Betriebsstätten. Und insofern haben wir ein großes Logistikzentrum südlich von Berlin mit etwa 200 Mitarbeitern. Wir haben hier schon vor Jahren angefangen, sehr, sehr stark zu automatisieren. Das hat verschiedenste Gründe. Zum einen, es sind zum Teil sehr kleinteilige Aufträge. Da geht es schlichtweg um die Stückkosten in der Logistik. Zum anderen versuchen wir, unsere Mitarbeiter von Routinearbeiten und von monotonen Tätigkeiten zu entlasten. Also wir haben vorher einfach, haben wir Leute gehabt, die haben von Hand zum Beispiel Kartons aufgerichtet. Ja, die klappst du auseinander und dann steckst was rein und inzwischen haben wir eine Maschine, die richtet die auf. Wir haben vorher haben die Leute von Hand gedeckelt und mit einem Tesaband drumherum. Jetzt wird automatisch gedeckelt und es wird dann mit so einer Umreifungsmaschine zum Beispiel wird die Kiste verschlossen. Wir haben vorher Aufkleber von Hand draufgeklebt, das wird jetzt vollautomatisch mit einer Labelmaschine gemacht. Also das heißt, wir haben wirklich da wahnsinnig automatisiert das Ganze. Eben seit 2015 haben wir das so einen richtigen Sprung gemacht und da war der Roboter nur so ein Aspekt noch davon.
Okay, und wie bist du jetzt genau darauf gekommen, eben zu automatisieren? Du hattest mir vor kurzem mal gesagt, dass du bei einer Messe darauf aufmerksam geworden bist. Ist das richtig?
Ja, wir hatten also im Rahmen unserer Wachstumsstrategie mussten wir auch die Logistik signifikant erweitern und sind dort im Rahmen der Vertragsunterzeichnung interessanterweise auf einer Messe auf einen Roboter aufmerksam geworden. Und der hat uns so fasziniert, der hat also im Prinzip mit einem Vakuumgreifer hat der Hemden für einen Herrenausstatter angesaugt und dann eben in Zielbehälter, also in Kartons, hineingelegt oder geworfen. Und da haben wir überlegt, wenn er das mit geblisterten, also mit in Folie verpackten Hemden schafft, dann wird er das vielleicht auch mit unseren Schaltern, Steckern schaffen und mit unseren Leuchtmitteln. Und dann haben wir eben angefangen, uns damit zu beschäftigen und haben einen Business Case gerechnet, also im Prinzip versucht zu antizipieren, mit wie viel unseren Artikeln so ein Roboter wohl in der Lage wäre zu kommissionieren. Also eben aus einem Quellbehälter in einen Zielbehälter, in einen Kundenbehälter zu kommissionieren. So hat das Ganze angefangen. Das war 2014.
Mhm. Und wie kann ich mir das vorstellen? Also habt ihr dann dadurch jetzt deutlich weniger Mitarbeiter oder an anderer Stelle? Wie hat sich das jetzt in dem täglichen Geschäft bei euch ausgewirkt?
Ja, also ich würde sagen, es sind nicht weniger geworden, sondern im Gegenteil, wir sind weitergewachsen. Der Roboter an sich, der zeichnet sich eigentlich eher durch einen sehr, sehr hohen Betreuungsaufwand aus. Das heißt, es gibt ein eigenes Team von zwei entsprechend ausgebildeten Mitarbeitern und die kümmern sich um diesen Roboter. Das heißt, der Anspruch an einzelne Mitarbeiter wird dadurch höher. Wir brauchen höher qualifizierte Mitarbeiter. Wir brauchen Mitarbeiter, die offen sind für Innovationen, die sich den Herausforderungen stellen und die bereit sind zu lernen.
Mhm. Aber konntet ihr den Output dann letztendlich steigern?
Ja, also die Frage ist insofern schwer zu beantworten, als so ein Roboter natürlich in einem Idealszenario, also wenn alles so funktioniert, wie es sollte, hat er natürlich schon eine relativ große Leistungsfähigkeit. Er kann aber den Menschen nicht schlagen und damit die Produktivität auch in dem Sinne nicht erhöhen, weil ihm komplett die Flexibilität fehlt. Dazu müsste ich vielleicht kurz erläutern, welche Fehler er so macht. Mhm. Also typischerweise, wenn kein Vakuum hergestellt werden kann, kann er also den Artikel nicht ansaugen. Dann geht der Artikel zurück. Ein Mensch kann immer den Artikel greifen. Der Artikel kann zu schwer sein, dann fällt er runter. Aber die Greiffehler sind gar nicht so gravierend, sondern im Wesentlichen eigentlich die Ablagefehler. Also man muss sich das so vorstellen, dass der Roboter ja mit dem Vakuumgreifer Artikel greift und dann in einen Karton wirft. Also man könnte ablegen sagen, aber faktisch sieht es eher aus wie werfen. Und nun ist so eine Art Tetris-Spiel natürlich relativ schwierig. Also er wirft es in diese Packung. Und da entstehen eben auch eine ganze Menge Fehler. Und wir gucken uns das jetzt seit 2015 an, haben verschiedene Entwicklungsstufen schon mitgemacht. Und insofern kann ich im Moment sagen, die Leistungsfähigkeit eines Menschen wird bei Weitem nicht erreicht.
Okay, aber bereut ihr die Entscheidung oder nicht wirklich? Ist es einfach Learning by Doing und ihr seid einfach dann quasi gut für die Forschung? Eigentlich solltet ihr vielleicht für den Roboterhersteller bezahlt werden, dass ihr da bei der Praxis helft, das Ganze zu optimieren.
Also die Diskussion haben wir selbstverständlich auch schon geführt, ob es nicht so rum sein müsste. Wir bereuen es nicht. Also unsere Gesellschaft gibt es seit 120 Jahren und wir haben immer gesagt, dass wir Innovationen mögen und im Grunde ohne Innovation gar nicht auskommen. Und insofern ist der Roboter für uns ein ganz tolles Beispiel, wie man sich diesen Dingen öffnet, wie man lernt Und wie wir eben auch festgestellt haben, er hat eben Grenzen. Und das, was uns versprochen wurde, das hält er eben nicht notwendigerweise vollumfänglich ein. Die Performance, das muss man ganz ehrlich sagen, die bleibt nach wie vor noch unter den Erwartungen. Und der Betreuungsaufwand ist viel höher. Und was man vielleicht in dem Zusammenhang noch erwähnen sollte, ist, es ist eben nicht so, dass man dort einen Roboter hinstellt und dann macht der schon, sondern man muss die gesamten Prozesse im Unternehmen auf diesen Roboter ausrichten. Das bedeutet, die Ware, die kommt zum Roboter, die muss entsprechend vorbereitet sein. Die darf eben nicht mehr verpackt sein, foliert sein, sondern das muss wie Schüttgut bereitet sein. Und insofern, da gibt's dann also ein Kennzeichen in der Datenbank, da steht dann roboterfähig drauf. Also man muss eine ganze Menge vorher und eben auch nachher tun, um diesen Roboter wirklich sinnvoll einsetzen zu können. Also wir haben da sehr, sehr viel gelernt in diesem Prozess.
Spannend, Dirk. Also super, vielen Dank für deine Einblicke und für deine Insights wirklich mal aus der Praxis. Und dabei, ja, ganz lieben Dank. Wir sehen uns hoffentlich bald.
Sehr gerne, würde mich sehr freuen. Alles Gute.
Well, if you thought our supply chain was jammed, now you ain't seen nothing yet. It could be about to get much worse this summer. That's because 22,000 dock workers at two of the most important ports in the United States have a contract expiring at the end of June, and they could strike.
An der amerikanischen Westküste herrscht Frust, denn hier an Dutzenden Häfen, die sich von Los Angeles im Süden Kaliforniens bis nach Seattle im Bundesstaat Washington erstrecken, arbeiten derzeit 22.000 Hafenmitarbeiter ohne gültigen Arbeitsvertrag. All diese Menschen sorgen normalerweise dafür, dass hier Schiffe entladen werden und Waren wie iPhones, Klamotten, Kaffee und Spielzeug erst auf LKW gepackt und dann zu Kunden und Warenhäusern im ganzen Land ausgeliefert werden. Doch weil sich weder die Hafenbetreiber noch die Gewerkschaften auf einen neuen Arbeitsvertrag einigen können, ist der gesamte Handel in Gefahr. Anders als normalerweise geht es den Mitarbeitern hier aber nicht unbedingt um höhere Löhne oder bessere Arbeitsbedingungen. Es geht vor allem um die Sorge, dass ein Großteil der mehr als 20.000 Arbeiter bald durch Maschinen ersetzt werden könnten.
Mark Mendoza is the president of ILWU Local 13. He represents more than 8,000 longshoremen who work at the LA and Long Beach ports. Mendoza says automation could mean the end of hundreds or even thousands of jobs.
We go to fully automated, it goes down, you say the membership of 8,000, all these temporary casuals, we can go down to 800. These aren't $10 an hour jobs. These are jobs where it only takes one income to take care of your whole family.
Die Hafenbetreiber und Reedereien behaupten, dass die Automatisierung der Betriebsabläufe notwendig sei, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Ferngesteuerte Kräne, selbstfahrende Fahrzeuge und andere automatisierte Technologien sollen also die Effizienz deutlich steigern und so gleichzeitig die Arbeitskosten senken. Die vielen Mitarbeiter wiederum argumentieren nicht nur, dass automatisierte Häfen gute gewerkschaftliche Arbeitsplätze vernichten würden. Es sei noch nicht einmal klar, ob der Umstieg die Produktivität wirklich erhöhen würde. Der Streit ist dabei weit mehr als ein klassischer Kampf zwischen frustrierten Mitarbeitern, Gewerkschaften und uneinsichtigen Arbeitgebern. Denn auch für die US-Wirtschaft und sogar für die gesamten globalen Lieferketten steht hier viel auf dem Spiel.
Millions of dollars worth of holiday presents and other goods Americans have ordered are stuck on giant container ships waiting for a space to unload at the ports of Los Angeles and Long Beach. Call it a case of freight expectations. There's so much cargo arriving from Asia that some of it has been diverted to other ports in the country. It's led to an epic traffic jam that no one seems able to untangle. And it's revealed deep flaws in America's supply chain.
Diese 29 Häfen, um die es hier konkret geht, sind von wahnsinniger Bedeutung für die amerikanische Wirtschaft. Entlang der Westküste kommen nämlich rund 40% aller US-Importe an. Weil all diese Schiffe mit ihrer tonnenschweren Ware also aktuell in und vor den Häfen festsitzen und nur teilweise entladen werden, kommt immer weniger davon bei Konsumenten und Supermärkten an. Und das, obwohl die Lieferketten ohnehin massiv unter Druck stehen und die Inflation in den USA längst auf Rekordniveau liegt. Es ist also noch wichtiger als sonst, dass sich alle Seiten hier bald einig werden. Doch wenn man genauer hinsieht, merkt man relativ schnell, dass die Gründe hinter dem Arbeitsdrama viel tiefer liegen, als die Pandemie oder der Anmarsch der Roboter glauben machen wollen. Um zu verstehen, wie stark die Automatisierung die Hafenarbeit in den letzten Jahrzehnten verändert hat, müssen wir zurückgehen ins Amerika der 60er Jahre.
Today's waterfront is a very different place than it was 40, 50, 60, or even 70 years ago.
You did everything with your hands and your back. Mostly it was picking it up piece by piece, putting it on a pallet board, and then hoisting it aboard ship.
The weight must be distributed right to ride the rough seas. They say it takes 4 years to make a longshoreman, and some men can never learn.
Anders als heute, wo riesige Kräne tonnenschwere Container scheinbar federleicht von Bord heben, war das Löschen von Transportschiffen früher ein echter Kraftakt. Fast alle Güter wurden damals einzeln und von Menschenhand ein- und ausgeladen. Das Verfahren nennt man bis heute Break Bulk, übersetzt also Stückgut. Statt in riesige Container wurde Ware damals separat in Kisten, Netzen oder auf Holzpaletten transportiert. Beim Beladen mussten die Arbeiter das Transportgut erst langsam aufs Schiff ziehen und dann wie beim Spieleklassiker Tetris sorgfältig anordnen und im Rumpf verstauen. Damit das Schiff im Gleichgewicht blieb, mussten die Mitarbeiter ständig auf Gewicht und Verteilung achten. Und weil die Fracht auch gern mal rutschte, umkippte oder auseinanderfiel, kamen immer wieder Hafenmitarbeiter ums Leben. Die Arbeit war also nicht nur anstrengend, sondern auch ziemlich gefährlich, was die Mitarbeiter irgendwann richtig sauer machte. Ab dem Jahr 1960 gab es deshalb die ersten gewerkschaftlichen Tarifverträge, die das Arbeiten im Hafen vertraglich regeln sollten. Es war der Beginn eines Wandels, den keiner auch nur annähernd vorhersehen konnte.
In 1960, a remarkable partnership was forged between the PMA and the ILWU. Paving the way for modernization and containerization. A partnership that would change the face and texture, not only of the waterfront, but also of how the entire world trades.
Um ihre Forderungen nach mehr Lohn, besserer Arbeitsplatzsicherheit und einen bezahlten Vorruhestand durchzusetzen, mussten die Hafenarbeiter allerdings deutliche Zugeständnisse machen. Schon damals nämlich wollten die Reedereien und Hafenanbieter Effizienz und Produktivität steigern. Der Kompromiss war deshalb mehr Technologie und die Einführung von Containern, die das Verladen vereinfachen sollten.
Container ships are a relatively recent innovation. In the late 1950s, the concept of a standardized container being loaded onto a ship was revolutionary. These containers could be offloaded onto freight trains or long-haul trucks, and goods could be efficiently shipped to where they were needed all around the globe. Container ships went from being an American innovation to being dominated by international companies, and the ships themselves grew in size.
Die sogenannte Containerisierung gilt bis heute als eine der wichtigsten Automatisierungsmaßnahmen des 20. Jahrhunderts. Statt in brüchigen Holzkisten oder Netzen wurde Ware plötzlich in soliden Metallcontainern verladen. Damit veränderten sich auch die Bauweisen von Schiffen und Hafenterminals. Die Schiffe etwa wurden jetzt mit speziellen Laderäumen ausgestattet, um die Container optimal stapeln zu können und die Häfen so konzipiert, dass sie so viele Frachtflächen wie möglich anbieten. Die Revolution in der Schifffahrt bedeutete aber auch für den Welthandel einen Neustart. Der Transport wurde bedeutend billiger, weil die Auslastung und Umschlagzeit der Schiffe schlagartig in die Höhe schossen. Gleichzeitig wurde das Verschiffen selbst großer Mengen so einfach wie nie. Doch während die Branche immer mehr an Fahrt aufnahm, begann es im Hintergrund zu brodeln.
The waterfront is a tough place. On the waterfront, the men speak with fear and hatred of containerization. And when this happens, there is less and less for the longshoremen to do.
Knapp ein Jahrzehnt später, Ende der 60er Jahre, wurden die Folgen für die Hafenarbeiter immer ersichtlicher. Die Containerisierung drückte die Arbeitskosten erheblich und das führte zu dramatischen Entlassungswellen. Noch wenige Jahre zuvor, als Waren noch einzeln verladen wurden, brauchte es genau einen Hafenmitarbeiter, um eine Tonne Fracht pro Stunde umzuschlagen. Nun, da es Container gab, konnte ein Angestellter 40 bis 50 Mal so viel verladen. Klar, dass die Nachfrage nach Hafenarbeitern immer stärker zurückging. Zehntausende Arbeitsplätze lösten sich daraufhin in Luft auf. Im Jahr 1971 aber hatten die Angestellten die Nase voll.
On July 1st, 1971, longshoremen walked out of every port on the West Coast. This was the first fully organized strike by the union since 1934, and the first time the entire coast was shut down.
Als Reaktion auf den Verlust von Arbeitsplätzen und die Verschlechterung ihrer Arbeitsbedingungen legten die Hafenmitarbeiter monatelang ihre Arbeit nieder. Der Streik, der die gesamte Küste und damit auch den Welthandel lahmlegte, sollte am Ende sogar als längster Streik in die amerikanische Geschichte eingehen. Der Streik endete zwar mit einem Vertrag, der den Arbeitern eine beträchtliche Lohnerhöhung einbrachte, aber die Automatisierung war damit noch lange nicht vom Tisch. Im Gegenteil, wie bereits in den 60er Jahren blieb die Automatisierung als Zugeständnis in den Tarifverträgen erhalten, während die Gewerkschaften immer mehr an Kraft verloren. Seither kommt es an den Häfen Kaliforniens immer wieder zum Ausstand. Das letzte Mal, dass die Mitarbeiter ihre Arbeit in großem Umfang niedergelegt haben, war im Jahr 2015. Mehr als ein halbes Jahr lang wurde dort weder an Wochenenden noch an Feiertagen gearbeitet und selbst unter der Woche fehlten ausreichend Fachkräfte, um die Schiffe und ihre Ladungen abzuwickeln. Die Folge, weil der Welthandel dadurch so sehr ausgebremst wurde, fehlten selbst bei McDonald's in Japan plötzlich die Kartoffeln für die Pommes. Von den einst Hunderttausenden Hafenmitarbeitern sind heute nur noch einige Zehntausende übrig geblieben. Doch auch die wollen sich natürlich nicht mit der zunehmenden Automatisierung zufrieden geben. Der Drang, auf Maschinen umzustellen, ist nämlich weiterhin hoch. Bislang, so argumentieren die Hafenbetreiber, seien gerade mal 4% des weltweiten Schiffsverkehrs automatisiert. Das immer wiederkehrende Argument der Betreiber und Reedereien, der zunehmende Einsatz von Containern und Hafentechnologie bringe doch gar keine Arbeitsplätze in Gefahr. Glatt gelogen, sagt Patrick Burns, Wissenschaftler am Economic Roundtable, einer kalifornischen Non-Profit-Organisation, die die Auswirkungen der Automatisierung an Häfen untersucht hat. Allein in Long Beach seien in den letzten Jahren rund 580 Jobs verloren gegangen, das entspräche rund der Hälfte aller Beschäftigten. Schuld daran sind nicht allein die Container, das wäre zu einfach gedacht, sondern eine ganze Reihe technologischer Innovationen. Angefangen von Kränen, die von Software gesteuert und von Drohnen überwacht die Container genau dort absetzen, wo sie hingehören, auch das Finden von Ware per GPS, digitale Kontrollpunkte und selbstfahrende Fahrzeuge gehören dazu, die Container vom Schiff direkt auf die LKW verladen. Die Ironie an der Sache ist, wirklich produktiver seien die Häfen dadurch nicht. Im Gegenteil, sagt Patrick Burns. Schuld daran seien die bislang noch begrenzten Möglichkeiten der Technik, etwa die der automatisierten Kräne, die maximal 3 bzw. 4 Container übereinander stapeln können. Analog, also mit Kranführer, wären hingegen 5, 6, 7 oder sogar noch mehr Container möglich.
The amount of productivity has gone down a bit at these facilities that have undergone automation. They have certain caps in terms of the number of containers that they can handle per day, per hour. Like the transcontainers can only handle, I think it's like 3 or maybe 4 at most of these containers stacked high. That takes up your space a lot quicker than if you have containers stacked 5, 6, 7 high, and they can be stacked that high. But the automated transcontainers can't handle that.
Noch schädlicher aber für die Produktivität seien technische Probleme. Softwarefehler etwa, die plötzlich ganze Anlagen lahmlegen und manchmal Stunden bis Tage brauchen, bis sie gelöst werden.
And then there can sometimes be software problems or other issues that have arrived and come from the command and control centers that are either on site or remote for controlling these automated port facilities. And if there's a problem with those, then the whole system shuts down. And that can take, you know, lose like a day. If there's a problem with the human system, people can adapt to that and usually respond much faster.
Automatisierte Häfen seien damit am Ende viel ineffizienter, als wenn Menschen die Kontrolle behalten. Burns schätzt sogar, dass solche Anlagen im Schnitt 7 bis 15% weniger produktiv seien. Einen großen Vorteil aber haben sie, zumindest für Unternehmen, denn sinkende Arbeitskosten führen am Ende dazu, dass sich die Gewinne der Betreiber enorm erhöhen. In der Anschaffung kosten die Hafenroboter zwar Hunderttausende bis Millionen, relativ schnell aber haben sich diese Ausgaben amortisiert. Ein Hafenarbeiter wiederum kostet im landesweiten Vergleich relativ viel. Wegen der gewerkschaftlichen Unterstützung und dank enormer Sozialleistungen verdienen Mitarbeiter dort einen durchschnittlichen Lohn von knapp $63 die Stunde. Für ansässige Gemeinden sind diese Jobs deshalb ein enormer Wirtschaftstreiber.
Hey.
Und damit kommen wir zum Schluss zu unserer Korrespondentin Heike Buchter, die das Thema Automatisierung mindestens genauso kritisch sieht wie Patrick Burns, der uns ja eben erklärt hat, dass das Versprechen von steigender Produktivität zumindest im Falle der US-Häfen nicht so ganz erfüllt ist. Aber Heike, du hast für uns noch ganz andere Beispiele ausgekramt, wo das mit dem Heilsversprechen der Automatisierung anscheinend nicht so wirklich klappt, oder?
Ja, Sabrina, also es ist ja nicht nur so, dass Hafenarbeiter an der Westküste der USA Automatisierung begegnen, sondern wir begegnen ja Automatisierung in unserem täglichen Leben, nämlich unter anderem beim Einkaufen. Und Sabrina, du hast ja sicherlich auch schon Erfahrungen gemacht mit diesen Self-Checkout-Kassen, also mit diesen Kassen, wo du deine Produkte selber scannst und in deine Einkaufstüte lädst. Aber die Hürden sind da schon auch hoch, weil es jedes Mal, bei mir zumindest, es piepst oder der Computer sagt, nein, nein, sie haben da noch ein Produkt irgendwo in irgendeiner Ladefläche oder was immer. Und bitte sehen Sie einen Attendant, sehen Sie jemanden, der Ihnen hilft, das Problem zu lösen. Und neulich ist es Jens auch so gegangen. Der hatte auch gedacht, er nimmt die schnellere Variante. Aber er hatte ein Bier gekauft. Und in den USA, wie du weißt, Sabrina, wenn du Alkohol kaufst, musst du über 18 sein und du musst es natürlich auch beweisen können. Und natürlich hat der Computer dann gleich Alarm geschlagen und hat Jens gesagt, nein, nein, please get an attendant. Und dann musste er sich auf die Suche nach jemandem machen, der seinen Führerschein anguckt, damit er dieses Bier da irgendwie Self-Checkout machen konnte. Also das hat ihn mehr Zeit gekostet, als wenn er in diese etwas längliche Schlange gestanden wäre. Jedenfalls hat er mir das so gesagt. Also das läuft ein bisschen unter shitty Automation, würde ich sagen.
Ja, aber für die Unternehmen scheint sich das ja schon zu lohnen. Ich meine, ich sehe die Dinger inzwischen überall. Also da scheint es ja irgendwie doch das Bestreben zu geben, das Ganze zu implementieren. Oder sehe ich da irgendwas falsch?
Ja, tatsächlich ist es so, dass es Kritiker gibt, die auch Studien dazu gemacht haben, dass das mit dem Self-Checkout auch für die Unternehmen gar nicht so wahnsinnig viel bringt, nur dass die das eben nicht so durchrechnen. Also zum einen verleitet es offensichtlich selbst unbescholtene Bürger dazu, mal das eine oder andere einzupacken, ohne es durch den Self-Scanner zu ziehen. Und das andere Problem ist halt auch, dass es so viele so Arbeiten gibt dann für die Leute, die dann in dem Bereich für den Supermarkt tätig sind, die aber so nicht so richtig ankommen beim Management, dass die gemacht werden müssen. Ne? Also das wird dann so ein bisschen weggedrückt und nicht eingerechnet. Und diese Kritiker sagen halt, wenn man das richtig rechnen würde, also mit diesem Schwund durch Diebstahl, mit dieser Mehrarbeit für Arbeitnehmer, der gar nicht richtig einbezogen wird, dass da so klar gar nicht ist, ob diese Self-Checkout-Kassen, die angeblich laut Internet die Kasse der Zukunft sein sollen, ob das tatsächlich so ist. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist, glaube ich, auch, dass das Self-Checkout auch so ein bisschen dafür sorgt, dass Kunden Sachen übernehmen, die bis dahin eben von dem Unternehmen für den Kunden gemacht wurden. Ne? Also wir denken auch an Geldautomaten. Daran sind wir jetzt ja schon total gewöhnt, dass wir gar nicht mehr auf die Idee kommen, in die Bank reinzugehen und irgendjemand damit zu behelligen, dass man Geld abheben möchte. Ne? Also das ist jetzt inzwischen schon ganz normal, dass man Geld am Geldautomaten abhebt, falls man denn überhaupt noch mit Cash arbeitet.
Ja gut, das ist in Deutschland natürlich eigentlich noch gegeben, aber hier in den USA zumindest ja, ist Cash nicht mehr King, das kann man glaube ich schon so sagen. Aber jetzt nochmal zu deinem Punkt zurück. Das hört sich ja fast so an, als ob eigentlich alle Vorteile, die zumindest von den großen Tech-Unternehmen hier in Sachen Self-Checkout beworben werden, dass die ja dann gar nicht stimmen. Und da frage ich mich halt, wie können dann so große Unternehmen, Instacart ist ja ein Paradebeispiel, ein Unternehmen, das ja auch im Einzelhandel aktiv ist und sehr groß ist, wenn man sich jetzt mal den bevorstehenden IPO auch ansieht. Ich glaube, 15 Milliarden Dollar werden da als Bewertung aufgerufen. Wie kann es denn da so zu hohen oder zu so hohen Bewertungen kommen, wenn die Produkte eigentlich ja gar nicht das liefern, was sie versprechen?
Naja, Sabrina, also wenn wir jetzt zum Beispiel Technologie-Startups nehmen wie Instacart oder eben auch DoorDash und andere. da ist, glaube ich, auch viel dahinter, was ich ja immer wieder kritisiere. Du kennst mich ja ein bisschen. Das ist einfach auch eine Geschichte, die von den Investoren gepusht wird. Ne? Also das ist ein, ich will jetzt nicht sagen ein Märchen, aber das ist so ein bisschen, das Silicon Valley braucht immer ein Narrativ. Und das Narrativ dieser Unternehmen ist eben, dass sie digitalisieren, automatisieren Prozesse, die vorher eben sozusagen von Hand gestrickt wurden. Oder dass man selber einkaufen musste und das muss man jetzt nicht mehr und hurra, hurra, das ist jetzt automatisiert. Aber jetzt gucken wir uns mal Instacart genau an, also diesen Anbieter von Einkaufsdienstleistungen, wenn du so willst. Also das ist ja eine App, ne, wie du sicherlich weißt. Dann bestellst du praktisch deine Einkäufe im Supermarkt über diesen Vermittler auf deinem Smartphone. Aber in der Realität ist es ja natürlich so, dass das Einzige, was du mit deiner App tatsächlich veranlasst, ist, dass Gigworker am anderen Ende diesen Auftrag bekommen oder um den wetteifern sogar und dann eben für dich einkaufen gehen. So wie du selber auch einkaufen gehen würdest, nur dass es eben jemand tut, der dafür in den meisten Fällen nicht besonders großzügig bezahlt wird. Der auch keine große Absicherung hat, keine Sozialabsicherung hat, der oft auch überhaupt keine richtigen arbeitsfesten Arbeitszeiten hat, lauter solche Sachen. Aber das sieht man natürlich nicht. Das siehst du natürlich, wenn du dein Smartphone anguckst und das alles schön glitzernd anklickst und so. Das siehst du nicht, diese Erfahrung, dass du praktisch Leuten, die nicht besonders gut bezahlt oder gut abgesichert sind, Minimalaufträge für deinen wöchentlichen oder allen 2 Tage Einkauf gibst, das siehst du nicht. Und in dem Sinne, denke ich, ist das für mich Fake Automation. Das ist meiner Meinung nach einfach so ein Make-Believe Automation, von der im Wesentlichen vor allen Dingen Investoren profitieren.
Also auf der einen Seite schöne neue Welt, zumindest das, was nach außen hin irgendwie beworben wird und dahinter dann doch irgendwie prekäre Arbeitsbedingungen und nicht so wirklich was vom Fortschritt zu sehen. Was ist denn ja dein ganz eigener Verdict, dein Urteil zu dieser fortschreitenden Automatisierung? Ist das wirklich was, was uns, was Unternehmen, was die Wirtschaft voranbringen kann oder ist das nur so ein bisschen ja der Scheinriese, der da jetzt steht, aber eigentlich gar nicht viel kann?
Also ich denke, dass das ganz große Problem, was ich damit habe, ist, dass das sind alles so Probleme auch, die würde ich jetzt mal First World Problems nennen, also Probleme der ersten Welt. Das ist so praktisch irgendwie, also dieses Einkaufen, dass man das nicht mehr selber macht, dass man nicht mehr selber kocht und solche Sachen. Und dass da eine angebliche Lösung durch eine App stattfindet. Und wie wir ja gerade im Fall von Instacart, aber auch anderen, auch wenn man jetzt andere Produkte nimmt, auch zum Beispiel Fahrdienstleistungen wie Lyft oder Uber oder so. Das sind alles Probleme, die nicht tatsächlich irgendwie modernisiert oder automatisiert werden, sondern da findet nur eine Scheinautomatisierung statt und gleichzeitig fließen da wahnsinnig viele Ressourcen rein. Also zum Beispiel hat Instacart, um da mal drauf rumzureiten, 3 Milliarden Dollar eingenommen für diese App. Ja, und gleichzeitig haben wir ja wahnsinnig große Probleme, zum Beispiel im Energiebereich, wo wir neue Energiequellen anzapfen müssten. Wir müssten versuchen, unseren Verbrauch zu senken. Da finde ich zum Beispiel, da fehlt noch wahnsinnig viel an Investitionen, an neuen Ideen, an Technologie. Aber da fließt meiner Meinung nach viel zu wenig. Also wir müssten unsere Ressourcen so bündeln, dass das in diese Bereiche geht und nicht irgendwie so eine Scheinautomatisierung irgendwie befüllt. Wie man das lösen kann, keine Ahnung, aber weil man ja den Leuten nicht diktieren kann, worin sie ihre Milliarden versenken. Aber vielleicht sollte da auch ein Umdenken stattfinden und dass man nicht immer nach diesen Scheintechnologieriesen irgendwie guckt, sondern tatsächlich versucht, einen richtigen Fortschritt zu machen und dann von mir aus eben auch automatisierten Fortschritt. Warum nicht, wenn das zum Beispiel Energie sparen würde oder so. Aber diese Art von Automatisierung, Digitalisierung, da muss ich ehrlich sagen, davon müssen wir abkommen.
Wobei das ja auch inzwischen unseren eigenen Job betrifft, um jetzt hier mal den blinden Fleck irgendwie zu nennen. Journalismus läuft ja auch inzwischen Gefahr, automatisiert zu werden oder zumindest von Bots übernommen zu werden. Ich habe viele Texte im Internet schon gesehen, die mir doch sehr automatisiert vorkommen, wo man nicht mehr unbedingt den Duktus des einzelnen Journalisten rausliest, sondern da ist doch schon sehr statisch dann alles formuliert, gerade auch bei Aktienberichten. Da wird dann einfach das KGV analysiert und dann ein bisschen über Bewertung geschrieben. Das liest sich alles sehr holprig. Wie ist deine Einschätzung dazu? Glaubst du, dass wir Journalisten irgendwann von Robotern ersetzt werden und das geschriebene Wort dann ja deutlich an Wert verliert, oder?
Ja, also Sabrina, die Tendenz, irgendwie vor allen Dingen zahlenlastige journalistische Produkte einem Roboter zu überlassen, der das dann verfasst, einem Bot, das ist ja sowohl beim Sport als auch bei der Wirtschaft relativ einfach, sag ich mal. Und ja, über den Stil kann man dann streiten. Aber ich würde ein warnendes Wort für die Leser und das Publikum hinzufügen, denn da gibt es Automatisierung, weil ich weiß nicht, ob du das weißt, aber diese Bots, die das verfassen, die tatsächlich eben auch Wirtschaftsmeldungen über den Ticker geben in automatisierter Form, die werden ja ausgelesen ebenfalls wieder von Bots, und zwar Handelsbots, die sofort irgendwie auf diese automatisierten, vom Computer erstellten Nachrichten reagieren und ihrerseits dann wieder handeln, also am Aktienmarkt handeln, am Rohstoffmarkt handeln und so weiter. Also insofern muss ich sagen, da müssen sich die Leser eben auch überlegen, ob sie nicht automatisiert werden bald.
Also zumindest für diese Folge kann ich absolut ausschließen, dass hier irgendwelche Roboter, Bots oder sonst was am Werk waren. Das ist schon mal sicher, aber sicher ist auch, dass die Automatisierung trotz all dieser Kritik zunehmen wird. Das zeigen uns Studien. Die International Data Corporation zum Beispiel, ein großer Marktforscher im Bereich IT, hat kürzlich herausgefunden, dass 70% aller deutschen Unternehmen ihre Prozesse in Zukunft deutlich automatisieren wollen. Wir können natürlich nur hoffen, dass das dann besser klappt, als die aktuellen Baustellen vermuten lassen und nicht nur die Unternehmen selbst, sondern auch wir Verbraucher davon dann einen deutlichen Mehrwert haben. Apropos Mehrwert, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns Ihr Feedback, Ihre Kritik und gern auch Ihre Fragen zuschicken. Das hilft uns nämlich in Zukunft nicht automatisierter, aber dafür eben inhaltlich noch besser zu werden. Gern auch eine Bewertung dalassen über die Podcast-Plattform Ihrer Wahl und natürlich weiterempfehlen. Das hilft uns dabei, Inside Wall Street noch bekannter zu machen.